Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zur neuesten Spezialfolge im Knochenjob-Podcast. Heute habe ich das Vergnügen, mich zu revanchieren für ein Interview. Ich habe vor kurzem mit dir, liebe Anne, ein Interview geführt für eure Plattform Lomerio, wo es um das Thema Männergesundheit ging oder die Männer, der Mann als Patient in der Osteopathie. Wo man so ein bisschen gespaltener Meinung sein konnte. Wir hatten ein wenig darüber diskutiert, ob jetzt Männer wirklich benachteiligt sind in der Medizin oder nicht. Jedenfalls freue ich mich, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen zum neuesten Knochenjob-Podcast, Anne.
Ja, herzlichen Dank, lieber Klaas, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich auch bei euch in Mitte dabei wirken oder mitwirken kann, dass wir uns so nochmal begegnen.
Ja, genau. Kurz, ich stelle dich ein wenig vor. Deine Praxis ist in Baden-Württemberg, so ein bisschen westlich von Stuttgart. So grob für mich als Norddeutscher reicht das so von der Beschreibung. Wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut oder deinen praktischen Lebenslauf, dann fällt auf jeden Fall auf, dass du dich sehr viel zum Thema Pädiatrie damit beschäftigt hast. Pädiatrische Osteopathie, gynäkologische Osteopathie, aber halt eben auch sowas wie perinatale Traumata oder perinatale, pränatale Traumatherapie in die Richtung. Und dafür wollte ich dich auch heute besonders gerne als Gesprächspartnerin haben, nämlich mit dem Thema Geburtstraumata. Magst du dazu so ein bisschen erzählen vielleicht, wie das dazu gekommen ist?
Ja, also ich glaube, es ist schon ganz, ganz lange her und es war auch tatsächlich in meinen ersten Osteopathiestunden schon für mich ein Thema, dass ich immer gesagt habe, was meinen eigentlich die ganzen Kollegen, wenn sie von Geburtstrauma sprechen? Was wird da eigentlich darunter verstanden? Es wird immer so verwendet wie ein Begriff, der einfach, ja, der eine Definition hat, der klar ist. Und wenn ich aber nachgefragt habe, was meinst du eigentlich mit einem Geburtstrauma, dann war das ein Begriff, der oft nicht klar definiert war. Und ja, durch die eigenen Geschichten, auch familiäre Geschichten, hat mich das Thema einfach schon früher sehr, sehr intensiv beschäftigt, sehr lange beschäftigt, weil einfach die Geburt, das frühe Leben Auswirkungen haben kann auf, ja, im Prinzip auf das Leben eines Menschen. Ja, wie man sich verhält, was man für Neigungen hat oder warum gewisse Dinge so funktionieren und nicht anders. Warum manche Menschen Schwierigkeiten haben, von einer Beziehung in eine Verlobten oder Ehe rüber zu kommen. Ja, oder solche Veränderungen im Leben. Und das kann alles. Und auch Ängste, und da gibt's so vieles. Das kann einfach schon sehr, sehr, sehr früh angelegte Themen sein. Das hat mich schon sehr, sehr früh beschäftigt und dann habe ich einfach da immer weiter geforscht.
Ich erinnere mich an einen Kollegen von mir, mein allererster osteopathischer Kollege, mit dem ich eine Praxis zusammen hatte, der hat mich auch damit konfrontiert, dass er sagte, ja, es gibt so Gedanken, so Theorien dazu, dass so wie die Geburt verläuft, so kann es durchaus auch sein, dass dein Leben verläuft. Und das klang ja sehr so wie das, was du gerade geschildert hattest, dass man Prozesse bei der Geburt, dass die sich im Laufe des Lebens so widerspiegeln. Ich fand das ganz interessant. Das ist jetzt schon sehr lange her. Damals dachte ich, ja, da kann man ja auch einiges erzählen. Aber ich unterhalte mich sehr gerne mit Patientinnen darüber. Also insbesondere mit Frauen, die Kinder zur Welt gebracht haben. Und immer wieder ist das echt erstaunlich, dass die mir erzählen können. Ja, von meinen jetzt Beispiel 4 Kindern. Alle anders, alle, bei jeder war die Geburt anders und bei jedem ist auch das Leben anders. Und deswegen fand ich das ganz interessant. Wenn wir aber nochmal das Wort so Geburtstrauma nehmen, worauf bezieht sich das? Oder überhaupt, wer ist davon betroffen? Ist es die Frau oder ist es das Kind? Oder sind es beide?
Das ist die ganz große Frage. Von wem sprechen wir eigentlich? Also von wem gehen wir aus? Wen trifft ein Geburtstrauma? Oder trifft es sogar vielleicht auch den Vater? Die werden leider ja oft vergessen.
Ja, das ist auch mein Eindruck, dass sie oft vergessen werden.
Also tatsächlich müssen wir einfach unterscheiden. Sprechen wir von der Geburtstrauma von der Frau oder von dem Geburtstrauma vom Kind? Oder ist es tatsächlich auch der Vater? Oder vielleicht die ganze Familie? Also da muss man, das ist schon die erste Unterscheidung, die man wirklich machen sollte. Und allein sich diese Frage schon mal zu stellen, wo ist denn das Trauma? Und für wen? Beziehungsweise, das erlebe ich tatsächlich auch in der Praxis sehr häufig. Für manche Frauen kann eine von mir als außenstehende Frau, wie normal verlaufen und trotzdem war ein Ereignis dabei, was für sie übergriffig war oder belastend oder traumatisierend. Und da ist ganz wichtig, dass eben auch das komplett Individuelle eine Rolle spielt. Sowohl bei der Frau als auch bei dem Kind. Vielleicht kennst du das auch, dass du dir die Anamnesen der Mütter anhörst und denkst, uiuiuiuiui, ganz schön heftige Geburt. Und dann danach das Baby siehst und, aber das wirkt eigentlich relativ gut.
Ja, habe ich so ein paar Bilder im Kopf. Da erinnere ich mich ja durchaus an ein paar krasse Geschichten, wo die Kinder aber echt Vorzeigebabys waren.
Ja, zu den Vorzeigebabys müssen wir vielleicht noch kommen. Aber weil das auch eventuell einfach ein Anpassungsverhalten sein kann.
Ja, okay, interessant.
Aber wo du einfach dem Baby anmerkst, vielleicht ist das Baby einfach in seinem Sein schon so gestärkt in diesen 9 Monaten, dass es mit dieser Geburt eigentlich ganz gut handeln kann. Ja, das kommt eben auch auf dieses Nervensystem, aufs eigene Nervenkostüm drauf an und was empfindet jeder einzelne Mensch, jedes einzelne Wesen als belastend.
Nehmen wir das mal so als praktisches Beispiel. Es kommt zu dir eine Familie in die Praxis und die stellen das Kind vor. Du stellst dann Fragen in deiner Anamnese. Wonach fragst du da insbesondere?
Erstmal gar nicht groß besondere Fragen. Ich denke, die Fragen, die wir alle stellen, wie war die Schwangerschaft? Ich versuche immer sehr dezent zu fragen, waren es auch so und so viele Schwangerschaften und so viele Kinder? Das versuche ich immer sehr begleitend mit einzubauen.
Wieso gehst du da so sensibel damit um?
Weil es für viele Frauen, entweder ist es immer noch belastend, wenn es Fehlgeburten gab. Ja, auch die können ja ein Trauma hinterlassen haben. Oder für viele Frauen ist es andersrum aber auch so, dass sie sagen, ich hatte halt eine Fehlgeburt in der 6. Woche, aber das zählt ja nicht. Ja, also da versuche ich einfach so ein bisschen herauszufinden, wie ist die Frau vielleicht mit sowas umgegangen und gleichzeitig aber auch die Information für das Baby herauszufinden, weil eine Fehlgeburt kann was mit der Gebärmutter im Emotionalen machen, wenn danach wieder ein Kind kommt. Ja, du musst dir vorstellen, die Gebärmutter war im Prinzip dann schon einmal, klingt krass, aber war im Prinzip einmal ein Friedhof.
Okay, ja.
Ja. Und danach, wenn wieder ein Baby kommt, ist das für das Baby ein anderes Erleben, wie wenn davor noch niemand gegangen ist. Ja. Deswegen versuche ich da immer ein bisschen feinfühlig reinzuhorchen. Und um eventuell auch herauszufinden, waren das vielleicht auch eine Zwillingsanlage, auch die kommt sehr, sehr viel häufiger vor, als wir das heutzutage denken. Man kriegt das inzwischen immer mehr mit, weil natürlich die Untersuchungen sehr viel früher stattfinden. Aber so eine Zwillings- oder auch Drillingsanlage sind, also es gibt Menschen oder gibt Experten, die sagen, es sind 60-70% sind Zwillings- und Drillingsanlagen.
Okay. Ja. Das können wir so verstehen, es werden Zwillinge oder Drillinge angelegt, aber nur eines dieser Embryonen entwickelt sich weiter und der Rest bleibt als, wie soll man das jetzt ausdrücken, als totes Gewebe zurück oder als nicht weiterentwickeltes Gewebe. Es gibt ja verschiedenste. Ne? Es ist ja auch teilweise so, dass es noch im Kind des Körpers dann auch noch diese Zwillingsanlage weiter existiert.
Ganz genau.
Solche Sachen gibt es durchaus auch.
Du hast im Prinzip entweder eine Zwillings- oder eine Drillingsanlage und ein Kind oder auch zwei Kinder, wenn es eine Drillingsanlage zum Beispiel war, und zwei Kinder entwickeln sich weiter. Und entweder das dritte Kind geht wie eine normale Fehlgeburt ab, es blutet ab und verläuft während der Schwangerschaft einfach wie eine Fehlgeburt. Das haben tatsächlich viele Frauen, die in der sechsten bis achten Woche eine Blutung haben. Da geht man von aus, dass es tatsächlich häufig so eine Art von Fehlgeburt ist. Muss es nicht bedeuten, aber kann. Oder, wie du sagst, das Gewebe des Fötus wird aufgenommen von der Mutter im Gewebe oder eben in dem Zwilling. Mhm. Also diese drei Möglichkeiten gibt es, genau. Ja, wir sind stecken geblieben bei der Frage, was frage ich alles? Es ist so, dass diese Zwillinge einfach interessant sind, weil es für das Baby eventuell ein Thema werden kann, weil sie oft danach Schwierigkeiten haben mit einem Verhalten, mit Ängsten, die unerklärlich sind. Deswegen diese Frage nach diesen, waren es zwei Kinder, zwei Schwangerschaften, so. Dann natürlich die klassischen Fragen, wie war die Geburt, wie verlief das alles? Und da versuche ich sehr, sehr genau zuzuhören, was erzählt mir die Mutter? Und während die Mutter, ich versuche schon oft, dass ich das Baby, währenddessen die Mutter erzählt, dass ich schon währenddessen das Baby unter meinen Händen habe oder in meinen Händen, um herauszufinden, wie reagiert das Gewebe auf die Erzählung der Mutter? Weil auch wenn wir im Dialog sind mit dem Gewebe, können wir relativ genau spüren, was gibt's da eine Unstimmigkeit zwischen dem, was die Mutter erzählt und dem, was das Baby empfindet.
Okay. Ja. Ob das Baby die Geschehnisse bei der Geburt anders verdaut hat als die Mutter,
zum
das
jetzt
so empfindet, zum Beispiel.
Genau.
Ja, okay. Interessant, du nutzt ja das Wort Dialog mit dem Gewebe. Das hört man ja durchaus häufiger in der Osteopathie. Könnte man, bei mir klingt das jetzt irgendwie so wie wir Erwachsene miteinander sprechen, ist das ja häufig schwierig, unser Empfinden in Wörter zu verpacken und dass die dann halt beim Gegenüber, wie die da ankommen, wird ja auch häufig unterschiedlich interpretiert. Dieser Dialog mit dem Gewebe ist ja eine andere Art der Kommunikation und vielleicht könnte man sagen, ja, die Kinder lügen nicht oder die Babys drücken sich da ein bisschen klarer aus. Das tun sie ja auch durchaus mit ihrer anderen Kommunikation.
Absolut. Ja. Also die Babys zeigen uns ganz, ganz deutlich, wo der Haken hängt. Mhm. Ich möchte ein Beispiel geben aus meiner Praxis. Ich hatte hier eine Familie mit einem Schreikind in der achten Woche. Und es waren, Gott sei Dank, wirklich Mama und Papa dabei. Ich weiß nicht, wie häufig das bei dir vorkommt. Inzwischen, es wird bei mir häufiger, dass auch mal der Vater mitkommt. In diesem Fall war ich ganz dankbar, dass beide da waren, weil ich habe das Baby tatsächlich getragen und in der Zeit behandelt und auch nochmal Mama und Papa so ein bisschen befragt, wie was alles gelaufen ist. Und die Mutter sagte zu dem Kind immer wieder, ist doch alles gut, wir sind doch alle da. Und dieses wiederholte sich und das hat mich irritiert. Ich kann dir auch gar nicht erklären wirklich warum, aber irgendwas hat sich für mich in diesem Satz nicht stimmig angefühlt. Mhm. Und dann habe ich sehr genau nachgefragt und habe nachgefragt, wie war das mit den Schwangerschaften? Gab es irgendwie Fehlgeburten? Da habe ich tatsächlich sehr direkt danach gefragt. Habe die Mutter gefragt, ob es bei ihr irgendwelche Geschwister gab und ob sich da irgendwer was übertragen hat über das transgenerational, genau.
Ja, das darf man durchaus sagen.
Ja, da war alles in Ordnung. Und dann schaute ich den Vater an und dann sagte ich, wie sieht's bei Ihnen denn aus? Gibt's bei Ihnen denn Geschwister? Oder ja, und er meinte, ja, also eigentlich hätte er einen Bruder, nein, eigentlich hätte er eine Schwester. Und ja, also seine Tochter heißt so wie seine verstorbene Schwester.
Ja, Ja.
Und das Kind hat die ganze Zeit, während die Eltern geredet haben, hat es die ganze Zeit geschrien. Und just in diesem Moment, als dieser Name dieser Schwester aufkam, war Ruhe im Raum. Mhm. Und für mich war ganz klar, ja, da gab es ein, zwei osteopathische Kleinigkeiten, aber nicht das, wo ich sage, das macht ein Kind zu einem Schreikind. Und ich habe die Familie wirklich eingeladen. Ich habe gesagt, reden Sie mit Ihrem Kind darüber. Weil ein Kind versteht zwar vielleicht nicht in unserem Verständnis, was wir unter Verständnis meinen, aber es versteht die Art, es versteht das Verhalten, was dem Kind entgegengebracht wird. Und dann habe ich zu der Familie gesagt, und dann redet bitte mit der Oma, weil die Oma hat jetzt eine Enkelin, was so heißt wie ihre verstorbene Tochter. Ich finde das schön, das hat irgendwo natürlich auch eine Ehre, aber es macht was in der Familienkonstellation. Mhm. Und ich habe zu der Familie gesagt, bitte, bitte, meldet euch in 3 Wochen. Wenn es davor immer noch weiterhin schwierig ist, meldet euch vorher. Und wenn es in 3 Wochen immer noch gut ist, dann schauen wir gern noch einmal osteopathisch drüber, aber ich glaube, dann haben wir das Thema gelöst. Und die Familie hat sich wirklich nach 3 Wochen gemeldet und war sehr dankbar, weil es war kein Thema mehr.
Okay, ja krass. Da kann man durchaus davon ausgehen, dass das eine große Rolle spielt. Du hattest diese transgenerationale Traumata angesprochen. Bei mir klingelt immer so ein Konzept, was ich aus der Psychologie so ein bisschen kenne. Es gibt so ein schönes Buch, Oh meine Ahnen, von Frau Schützenberger, eine Französin, Anne Anseline Schützenberger. Ich weiß nicht, ob dir das zufällig was sagt, aber da wird auch sehr viel davon gesprochen. Insbesondere auch von solchen Themen, wenn zum Beispiel ein Geschwisterkind gestorben war und dann jetzt ein Statthalterkind oder ein Platzhalterkind, da gibt es einen Begriff dafür, kommt. Und das klang ja so ein bisschen, als wenn das Kind, was jetzt auf die Welt gekommen ist, den Platz des Verstorbenen, der Verstorbenen halt irgendwie einnimmt. Und das wurde in dem Buch auch sehr deutlich beschrieben, dass das häufig zu Problemen führt. So, und dass gegebenenfalls Traumata weitergetragen werden.
Absolut. Ja, das sieht man in der Praxis sehr, sehr häufig.
Mhm. Okay. Was mich halt nochmal interessieren würde, wäre so auch sehr konkret zum Geburtsablauf. Es gibt ja bei den Geburten, die sind ja bei uns in Deutschland sehr, wie soll man sagen, pathologisiert oder werden sehr medizinisch gestaltet. Es ist totaler Standard, dass es im Krankenhaus passiert. Es wird halt, sobald 1, 2, 3, 4, 5 Tage übertragen wird, wird auf die Tube gedrückt. Unter Umständen wird eine Geburt forciert, eingeleitet. Die Kaiserschnittrate ist relativ hoch, so meistens so 25% bis 30%, so plus minus so, höre ich die Zahlen immer wieder. Was gibt es da so für typische, sag ich mal jetzt mal rein technische oder mechanische Geburtstraumata? Es gibt ja Risse bei der Frau, es gibt den Kaiserschnitt, es gibt verschiedene Medikamente, die eingesetzt werden. Und auch da gibt es ja einige Ideen oder teilweise auch interessante Studien zum Verlauf des Lebens der Kinder, dass sich das halt eben auch sehr stark auswirken kann.
Ja, also ich glaube, wir müssen nochmal ganz kurz zurück zu der Ursprungsfrage. Was versteht man unter einem Geburtstrauma? Mhm, ja. Und ich glaube, hier müssen wir einfach nochmal unterscheiden. Ist es ein Geburtstrauma, was in der Schulmedizin wirklich unter eigentlich eher einer pathologischen oder regelwidrigen Geburt verläuft? Oder ist es eher ein seelisch-emotionales Geburtstrauma? Mhm. Ich denke, diese Aufteilung müssen wir so ein bisschen machen. Und wenn wir uns jetzt eher die schulmedizinische Seite anschauen, da ist es so, dass, wie gesagt, es wird eher von einer regelwidrigen oder nicht normal verlaufenden pathologischen Geburt gesprochen, wo Geburtsschäden und Verletzungen dann vorkommen. Und man spricht dann am meisten davon, wenn die Geburtsdauer einfach regelwidrig ist, also meistens entweder eine sehr verlängerte Geburtsdauer, aber auch eine Sturzgeburt. Oder wenn die Schwangerschaftsdauer, also man spricht natürlich ab der 37. Woche, ne, beginnt die Zeit, wo normal, also zwischen 37. Woche und 40. Woche, ist sozusagen ein normaler Zeitraum für eine Geburt, beziehungsweise eigentlich bis zur 42. Woche. Und wenn man davor oder danach eine verlängerte oder verkürzte Schwangerschaftsdauer hat, auch das ist eigentlich eine pathologische Geburt aus der schulmedizinischen Seite oder wenn es eben zu einer Haltungs- oder zu einer regelwidrigen Haltungseinstellung kommt, zum Beispiel zu einer Beckenend- oder Querlage oder die Wehentätigkeit gestört ist. So, und dann kommen natürlich die ganzen Themen mit, wie du sagst, mit Kaiserschnitt, mit manuellen operativen Hilfen, die dann zu den verschiedensten Geburtsschäden führen, durch Druck, durch Quetschungen, durch Zerrungen. Da kann man dazu zählen, zum Beispiel so eine Fraktur, zum Beispiel die Clavicula ist relativ bekannt. Es kann zu Lähmungen kommen vom Nervus facialis und vom Nervus phrenicus, zu intrakraniellen Blutungen, zu einem Kephalhämatom. All die Sachen zählen da darunter. Das alles ist natürlich auch bei einer normalen Geburt, kann das vorkommen. Ja? Und wenn man sich so ein bisschen die osteopathische Sichtweise dann anschaut, da gibt's viele, umso mehr eingegriffen wird in einer Geburt, das hast du wahrscheinlich häufig auch schon beobachtet. Wenn man einmal anfängt, in so eine Geburt einzugreifen, passiert meistens ein ähnlicher Verlauf. Mhm. Ja, man wird eingeleitet, dann kommt es wieder zum Stopp, dann kommt wieder irgendein Wehenmittel. Okay, es geht nicht voran, dann kommen irgendwelche Versuche mit Christeller Handgriff, es wird versucht rauszudrücken und das geht dann doch nicht und dann landet man letztendlich doch im Kaiserschnitt. Doch,
im Kaiserschnitt nach vielen Stunden Plackerei für die Mutter vor allen Dingen, für Stress genau. fürs Kind und für alle drumherum.
Und Stress fürs Kind, und Stress fürs Kind vielleicht nicht nur mechanisch, sondern eben auch emotional. Mhm. Ja. Und man sieht natürlich bei den verschiedenen je nachdem, welche Art von Eingriff es war, kann es dann zu verschiedenen Verletzungen eben führen oder Dysfunktionen, ja. Bei einer Sauglocke finde ich es immer ganz interessant, die Müttern zu fragen, wie wurde denn die Sauglocke angesetzt? War das nur ein kurzes Aufsetzen und ein kleiner minimaler Zug? Oder wurde die Sauglocke angesetzt und der Arzt musste sich gegen die Wand lehnen und rausziehen? Ja, das ist ein großer Unterschied. Also, auch da frage ich gerne nach. Wie wurde das denn gemacht? Ja. Und wie lange hat das Kind davor schon in einer gewissen Position verharren müssen? Mhm. Ja, also man findet natürlich osteopathisch viele, viele Kompressionsmuster. Je nachdem, wie das Kind eben auch eingestellt war. Häufig sind auch der Schulter-Arm-Bereich betroffen, wenn es einfach wenn später immer eingegriffen wurde, ganz häufig haben wir Kopf und Hals sowieso im Schulterarmbereich, sind da ein Riesenthema. Mhm.
Interessant ist ja auch immer so die Sicht auf den Kaiserschnitt, ne? Also halt auch eben starker Eingriff von außen, wird ja auch kontrovers diskutiert. Es gibt ja definitiv die Meinung von Leuten, die sagen, also aus gynäkologischer Seite, ist die absolut sicherste Art und Weise für Mutter, für Kind, wie ein Mensch in diese Welt kommen kann. Das so oder so ähnlich habe ich das jetzt mal paraphrasiert, habe ich aber so auch gelesen. Und dann gibt es wiederum Leute, die das total verteufeln, sagen, nee, das ist totale Katastrophe. Wenn man sich das mal anschaut, ich erinnere mich an zwei Kaiserschnitte, wo ich dabei war, in der Physioausbildung noch in einem Krankenhaus. Erstens, unheimlich viele Menschen in dem Raum. Ich glaube, das waren 16 Menschen, die in dem Raum waren, plus Mutter und Begleitung. Und dann alles sehr stark geplant und durchgetaktet. Und dann wird da ja auch durchaus dran gezogen an dem Kind. Also das, wenn man halt irgendwie denkt, das ist jetzt so schonend, weil halt das Kind nicht die Wehentätigkeit durchmachen muss, diese stundenlange, manchmal auch tagelange Kompression und dieses Pressen durch den Geburtskanal, das wird dem Kind erspart, aber dann wird er durchaus dran gezogen. Und da ist so ein bisschen die Frage, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, dass Kaiserschnittbabys häufiger Probleme haben und häufiger beim Osteopathen landen. Und vielleicht
so direkt,
gehe erstmal gerne darauf ein.
So direkt häufiger würde ich vielleicht nicht sagen. Aber sie haben natürlich einfach verschiedene Themen, die im Prinzip nicht vorkommen. Ja. Also zum einen fehlt ja der physiologische Prozess, dass durch die Presswehen ein Druck im Schädel entsteht und dem diese Toren und die Rezeptoren eben standhalten müssen. Und der fehlt einfach. Dann ist es so, dass Kaiserschnittgeburten leiden ungefähr 6% der Kinder an einem Atemnotsyndrom. Eine Ursache könnte tatsächlich sein, dass man bei einer geplanten Sektio der Katecholaminspiegel durch die fehlende Wehentätigkeit verringert ist. Und der hilft, sich an diese Außenwelt anzupassen und aus der flüssigen Umgebung, das ist ein guter Übergang in diesen Einflussbereich, die Schwerkraft zu finden. Ja. Und auch ein weiterer Grund für dieses Atemnotsyndrom kann zum Beispiel diese Plötzlichkeit der Geburt fehlen und auch dieses fehlende Herausdrücken des Fruchtwassers aus diesen Lungen heraus oder durch den Druck im Geburtskanal. Dann werden natürlich häufig diese Intubationsnarkosen verwendet und die gehen, also dieses Narkosemittel geht in so ein Kind über. Und dadurch kommt es zur Reduzierung von der Vitalität und auch die Fähigkeit von körperlichen Mustern, die aufzulösen, ist oft eingeschränkt. Ja. Wenn du schaust, osteopathisch findet man ganz häufig Kompressionsmuster, vor allem am Kopf, genauso auch am Körper. Und dieser First Breath, der wird oft einfach nicht integriert. Und deshalb hast du häufig im thorakalen Bereich wie so Integrationsstörungen. Und durch den festen Zug, mit dem das Kind eben aus diesem Uterus gezogen wird, kommt es dann ganz häufig zu diesen Symmetriestörungen am Nacken. Und dann darf man nicht vergessen, wenn so ein Kaiserschnitt so plötzlich entsteht, dann ist das tatsächlich auch eine sehr, sehr plötzliche Unterbindung oder Trennung von Mutter und Kind. Ja, du musst dir vorstellen, das Kind wohnt da schön in seinem Zuhause, hat irgendwie einen Kontakt zur Außenwelt und plötzlich, zack, ist diese Außenwelt abgekappt. Ja, und jetzt, wer bin ich jetzt? Mhm. Ja, also diese Trennung da von Mutter und Kind, wenn es so plötzlich passiert, ist eine heftige Geschichte. Und die Kinder, das erlebe ich häufig, sind ganz häufig auch wirklich entweder, und da kommen wir zu diesem Anpassungs- und diesem Vorzeigekind, entweder sind es die Kinder, die viel weinen und schreien und auch viele Ängste haben, oder es sind die Kinder, die ganz vorzeigemäßig sind, ganz viel schlafen und immer ganz toll sind, bloß nicht auffallen. Und das ist eigentlich schon, da werde ich sogar hellhöriger, wie wenn es Schreikinder sind.
Okay.
Weil die Kinder, die sind traumatisierter.
Die
also wenn mir eine Mutter berichtet, mein Kind schläft immer und überall und total viel und ich kann es überall hin mitnehmen, dann werde ich hellhörig und sage, okay. Ich mache der Mutter keine Angst und keine Sorge. Ich spreche da meistens erstmal auch gar nicht drüber. Mhm. Es kommt ein bisschen auf die Mutter drauf an, wie viel Verständnis ist da. Mhm. Aber danach zu schauen, gerade nach diesen Kindern, wie man sie unterstützen kann, eine Sicherheit und eine Mittellinie zu finden und eine eigene Zentrierung und auch Mutter und Kind, am besten die beide wirklich zusammenzupacken auf die Liege und nochmal eine Bindung aufzubauen. Und auch da, dass die Mütter den Kindern einfach nochmal erzählen, wie war die Geburt eigentlich? Mhm. Ja? Oder tatsächlich, dass man im Prinzip, wenn die Kinder so ein bisschen älter sind, dass die Kinder so nochmal eine Geburt erleben, dass man es ihnen nachbaut. Ja, das kann man mit Kindern sehr gut, auch wenn sie schon ein bisschen fortgeschritten sind, kann man sie durch so einen Kanal durchlaufen lassen. Die Mutter ist an der anderen Seite und man lässt sie da durcharbeiten. Und ja, beim ersten Mal wird die Mutter vielleicht ignoriert, beim zweiten Mal auch nochmal. Beim dritten, ja, da können die Kinder das feiern und dann ist danach eine ganz andere Bindung da. Mhm.
Interessantes Geschehen. Nacharbeiten, ja. Nach Empfinden der Geburt, ja.
Was glaubst du, warum so viele Kinder Höhlen lieben?
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Also für mich, meine persönliche Meinung dazu, dass Höhlen was sehr, sehr, sehr Urmenschliches ist, was sehr großen Teil unserer Entwicklungsgeschichte ausgemacht hat.
Ja.
Ich war gerade in Frankreich und in Frankreich gibt es ja sehr viele von diesen uralten Höhlen aus Paläolithikum und mit den Höhlenmalereien und so, die was sehr, sehr Mythisches auch haben für die Menschen. Und natürlich lässt das auch den Schluss zu, zurück zum Ursprung, zurück zur Mutter, zurück in den Uterus ungefähr.
Ja, absolut. Weißt du, das Gewebe von uns Menschen vergisst das ja nicht. Dem Gewebe ist ja die Zeit egal. Die Erlebnisse und die Ereignisse, die wir in unserem Leben haben, die prägen sich ja oft in Faszien irgendwo ein.
Mhm.
Ich habe ja viele Fortbildungen in dem Bereich gemacht, hast du anfangs erwähnt, und habe lernen dürfen, wie wir erwachsene Menschen zurück zur eigenen Geburt und Schwangerschaft und darüber hinaus zurück begleiten können. Und ich habe, als ich das erste Mal selbst erlebt habe, nie gedacht, ich wusste sehr, sehr viel über meine Geburt und ich dachte, ich wüsste alles. Und als ich meine eigene Geburt nochmal erlebt habe, habe ich abends meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, ich muss mit dir sprechen, war das jetzt doch so und so? Und sie meinte, ja. Und diesen einen Detail wusste ich nicht, aber mein Körper wusste es.
Mhm.
Ja. Und das ist einfach, das ist so ein großes Geschenk, dieses Wissen zu haben und damit arbeiten zu können. Und so kannst du Menschen, ganz egal wie alt sie sind, im Prinzip helfen, die Geburt oder auch ihre frühe Kindheit, wenn Ereignisse waren, das nochmal in einer anderen Art und Form nochmal zu erleben und wirklich in vorsichtiger Art und Weise in Heilung zu bringen. Das kannst du mit Babys und das kannst du mit Erwachsenen.
Mhm. Bei Erwachsenen würde mich das auf jeden Fall auch nochmal mehr interessieren. Was für Möglichkeiten gibt es da? Ich kenne so ein paar Fallberichte, wie man sich unter Zuhilfenahme bestimmter Techniken, vielleicht auch Substanzen dazu bringt, die eigene Geburt nochmal nachzuerleben. Und ich kriege das immer wieder geschildert, dass das auch wirklich sehr interessant ist, wie real das ist und wie wahr das dann auch alles ist, wo dann später nochmal gefragt wird, ja, Mama, war das, kann es sein, dass das so und so war? Ja, woher weißt du das? Und genau, schilder doch mal, wie hast du das vielleicht erlebt oder was, wenn du das, wenn ich es richtig verstanden habe, machst du sowas ja auch in deiner Praxis?
Ja. Also, das ist eine längere Geschichte. Ich fasse sie kurz. Ich habe von verschiedenen Lehrern gelernt. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten, dahin zu kommen. Die einen machen das über die Atmung, die anderen machen das über ein Schütteln im Körper, die anderen machen das mit einer Art von Körperpsychotherapie, mit dem Verstand zurückzugehen in eine Emotion, in ein Gefühl. Nach und nach habe ich für mich einen Weg herausgefunden, das Ganze osteopathisch durchzugehen. Ich arbeite da mit so einer gewissen Timeline, mit einer Zeitlinie und bin dann tatsächlich einfach wirklich ganz, ganz konkret im Kontakt mit dem Körper, mit dem Gewebe und frage nach. Ich glaube, das geht tatsächlich nur deshalb, weil ich einfach ein großes Wissen da im Hintergrund habe und weiß, was wie wirken könnte, weil ich sehr viel selber Kurse gegeben habe in dem Bereich, wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder mache und es selber oft erlebt habe. Ich bin dabei, irgendwann vielleicht dazu einen Kurs zu geben, wie man das osteopathisch tatsächlich machen kann. Ich bin im Moment am Überlegen, wie man das angehen könnte, welches Vorwissen man braucht.
Mhm.
Weil für mich waren es viele Jahre Fortbildung.
Mhm.
Und eigentlich ist es ein Geschenk, dass ich das inzwischen osteopathisch für mich hinbekomme. Ich glaube, es machen wahrscheinlich auch noch ein paar Kollegen, also von einer weiß ich es definitiv, mit der habe ich mich schon drüber unterhalten. Und sicher machen das andere auch. Und jeder hat vielleicht seine Art und Weise. Und ja, ich bin gespannt, wie das in ein paar Jahren aussehen könnte.
Mhm. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn ich jetzt als Mutter mich traumatisiert fühle oder ich das vielleicht gar nicht so richtig ausdrücken kann, aber ich spüre, ja, dass irgendwie ist das was, was jetzt nicht einfach vorbei ist. Einige schildern ja, ja, Schmerzen meines Lebens, richtig schrecklich, aber hinterher, nach der Geburt, Kind ist auf der Welt, Kind ist gesund, ist glücklich, alles vergessen. Hört man ja auch manchmal. Aber an wen wendet man sich dann als betroffene Mutter? Häufig ist ja die Hebamme die erste Ansprechpartnerin. Ärzte, Physios, Osteopathen, gehen ja viele Menschen zum Osteopathen in Deutschland, aber doch bei weitem nicht alle. Wer ist da häufig die kompetente Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner?
Ich denke, das ist eine gute Frage, die viel wichtigere finde ich aber noch eigentlich, wie erkenne ich es tatsächlich als Mutter? Weil viele Frauen sind sich dessen gar nicht bewusst, dass sie wirklich ein Trauma oder eine Schwierigkeit mit diesem Thema haben. Und allein dieses Wissen, weil viele nicht darüber sprechen. Es ist leider in unserer Gesellschaft immer noch so, dass viele sagen, ja, eine Geburt muss schmerzhaft sein und ist, ja gut, war halt nicht schön und war schmerzhaft und war bescheiden. Aber ja, jetzt hast du ja dein Kind und jetzt ist ja alles gut. Und ja, es wird leider immer noch sehr viel verallgemeinert und als normal dargestellt, was nicht unbedingt normal sein sollte. Mhm. Und ich denke, wenn eine Frau merkt, sie muss öfter über das Thema sprechen und fühlt sich allein und erschöpft und ja, muss weinen ab und zu. Das Weinen, das steht gar nicht mal so sehr im Vordergrund. Und es kommen Flashbacks. Das sind einfach Anzeichen und ich denke, allein zu erkennen schon, dass es ein Thema sein könnte, ist schon mal der wichtige Punkt. Und dann ist oft natürlich die Hebamme eine erste Ansprechpartnerin. Es können Therapeuten sein. Inzwischen gibt es sehr, sehr, sehr viele entweder Psychotherapeuten oder Psychologen, die online arbeiten. Ich selber kenne Annabelle Galster und Sven Galster. Sie haben zusammen eine Praxis, aber arbeiten eigentlich online, vor allem die Annabelle, und hilft diesen Frauen eben, mit diesen Themen zu arbeiten. Mhm. Und ich denke, das sind wirklich die Menschen, die am effektivsten damit arbeiten. Wir als Osteopathen, je nachdem, wie wir uns selber damit auskennen, sind vielleicht auch mit Ansprechpartnern, aber eigentlich sollten es wirklich Menschen sein, die genau in diesem Thema spezialisiert sind.
Mhm. Okay, das ist gut. Also das heißt, wenn man da auf Google-Suche geht, wird man da früher oder später das ein oder andere Angebot finden.
Definitiv. Ja. Also da gibt es inzwischen schon einige Menschen. Es gibt tatsächlich auch einige Bücher über das Thema.
Ich hatte vorhin ja auch ein Buch angesprochen. Wir werden uns bemühen, die Links zu den Büchern in der Folgenbeschreibung zu präsentieren.
Genau, also geburtshelden.de ist zum Beispiel die Seite von der Annabelle Galster. Mhm. Und auch sie hat schon Online-Kongresse veranstaltet mit dem Thema Geburtstrauma. Mhm.
Okay. Mich als Mann würde natürlich nochmal interessieren, wie sieht es denn mit den Männern aus? Du hattest davon gesprochen, dass die ja durchaus auch Teil des Traumatas sein können. Wie könnte sowas aussehen, würde mich interessieren. Und andersrum würde mich später nochmal interessieren, wie sich auch Frauen und Familien auf die Geburt vorbereiten können. Aber erst einmal würde mich halt interessieren, wie das, was du da so erlebt hast vielleicht.
Ja, ich hatte erst kürzlich den Fall von einer Patientin. Sie ist ja aktuell mit dem zweiten Kind schwanger und kam neu zu mir, wegen Umzug hierher gezogen. Und hatte mir von der ersten Geburt erzählt und meinte, ja, ihr Mann sei total traumatisiert von dieser ersten Geburt, weil er einfach kein Blut sehen konnte. Und es war für ihn alles ganz schwierig, das anzuschauen, seine Frau so ausgeliefert. Sie hatte dann letztendlich tatsächlich leider einen Kaiserschnitt. Das war für ihn wirklich ein Schock. Mhm. Zu stehen, nichts tun zu können, einfach nur da zu sein und nichts tun zu können. Mhm. Das war für ihn das Allerschwierigste. Und ich denke, das ist ein Bereich, da darfst du gerne auch deine Meinung mal noch dazu sagen. Ich glaube, es ist tatsächlich für viele so, wenn man dasteht, man sieht seine Frau und kann nichts tun. Oder meistens nicht viel tun. zum bisschen halten oder hier mal massieren und da mal drücken. Und merkt aber, wie heftig das sein kann, wie krass so eine Geburt vielleicht möglicherweise sein kann. Hm. Das ist, glaube ich, für viele nicht leicht.
Ja, also ich kenne die Meinung oder die Stimmen, die gesagt haben, ja, das war krass. Ein Zitat war auch so, ja, das war nicht so ganz ohne der eigenen Frau ins Gesicht zu schauen, während sie gefoltert wird, quasi. So hat das jemand mal ausgedrückt. Also meine persönliche Meinung ist auch so meine Erfahrung, ist ja auch mein medizinischer Hintergrund. Ich glaube, dass man halt eine sehr gute Stütze sein kann, wenn man sich als Partner da halt irgendwie so ein bisschen zurücknimmt und halt irgendwie für alles sorgt, was halt gerade angesagt ist. Geh raus, verschwinde oder halt irgendwie hier das Bein halten, da den Kopf halten oder solche Sachen. Das kann, glaube ich, sehr hilfreich sein. Kenne aber auch einige Fälle, wo es, naja, fehl am Platz war und wo es vielleicht besser gewesen wäre, wie in anderen Kulturkreisen, wenn die Männer bei der Geburt nicht anwesend sind.
Ja.
Dazu gibt schwierige es ja Kiste, die, ja.
Ja, dazu gibt es ja die Doula. Das ist ja auch ein eher neuerer Punkt, dass eine Freundin, eine Frau, eine, man nennt es Doula, mit dabei sein kann, zum Beispiel bei einer Geburt, anstatt zum Beispiel einem Mann oder zusätzlich. Mhm. Ja, das sind ausgebildete Frauen, die sich einfach nochmal auf die Geburt ein bisschen spezialisiert haben.
Ah, okay, und also niemand aus dem bekannten Freundesfamilienkreis, sondern nee, eine also spezielle.
Es kann jemand natürlich, ja. Wir sind ja nicht mehr in Corona-Zeit, es darf natürlich auch wieder eine Freundin mit. Bei meiner Patientin, die jetzt aktuell mit dem zweiten Kind schwanger ist, ist es tatsächlich so, sie haben sich entschieden, der Mann bleibt zu Hause bei der großen Tochter und es geht eine Freundin mit, weil das einfach sonst nicht gehen würde. Mhm. Und das wollte ich ursprünglich sagen.
Du hattest von der Doula gesprochen.
Ist weg.
Okay, gut. Ja. Aber das klingt für mich gut. Also wenn nämlich sonst so eine prekäre Situation wäre, wer kümmert sich um den Rest der Familie, ne? Wenn es halt wie schon mehrere Geschwister gibt, dass man halt eben dann noch zusätzliche, kompetente, empathische Begleitung hat, zusätzlich zur Hebamme, die halt dann eigentlich auch anderen Job hat oder häufig halt irgendwie alle Hände voll zu tun hat, mit das Kind auf die Welt zu bringen oder die Frau da auf den Weg zu begleiten.
Ja. Ja, du hast vorher noch angesprochen, dass man als Mann versucht, einen Schritt zurückzutreten und zu agieren, wenn notwendig, oder nicht zu agieren, wenn nicht notwendig. Und ich glaube, wir Frauen rutschen unter der Geburt in einen Mechanismus, da tun und sagen wir Dinge, die vielleicht nicht unbedingt so gemeint sind.
Ja. Ich möchte dich nicht unterbrechen, weil ich unterbreche dich einmal ganz kurz, weil ich da so eine Story habe von einer Patientin, die gesagt hat, während der Geburt hat sie Sachen gesagt, die letztendlich zur Trennung, zur Scheidung geführt haben. Da war ich ganz schön überrascht. Also das muss wirklich entweder abgegangen sein oder halt ziemlich sensibel, problematisch schon vorher gewesen sein, aber so kann es tatsächlich gehen. Das ist auch eine Art von Geburtstrauma.
Respekt, wow. Mhm. Okay, so heftig kannte ich das jetzt nicht.
Ja.
Okay, aber ich glaube, wir rutschen da einfach schon in den Mechanismus und ich glaube, als Mann ist es wirklich auch eine große Aufgabe, die Dinge wirklich nicht persönlich zu nehmen. Und das hinzukriegen, diesen Raum zu halten für uns in der Zeit, wo wir in eine andere Welt rutschen kurz, das ist, glaube ich, wirklich eine Challenge. Und wenn Männer darauf nicht vorbereitet sind und damit oder Schwierigkeiten haben, damit umzugehen, dann kann es wirklich eine Belastung sein.
Hm. Könnte man dann überlegen, ob es vielleicht angebracht ist, bei Geburtsvorbereitungskursen, die es ja auf jeden Fall gibt, sowas auch zu integrieren. Oder unter Umständen wird das vielleicht ja auch gemacht, dass das angesprochen wird, dass man sich halt eben auch damit beschäftigen muss. Klar, Vordergrund stehen die Frauen, aber womit wird man da unter Umständen konfrontiert und was bedeutet das für einen? Und Welche Option hat man dann als begleitender Mann? Geht man dann vielleicht doch nochmal raus oder hält sich vielleicht von Anfang an doch raus?
Ja, ganz genau. Ja. Absolut.
Ja, spannend. Und ich habe Geburtsvorbereitung habe ich angesprochen. Hast du dann nochmal jetzt speziell auf unser Thema heute bezogene Tipps vielleicht, wie man sich darauf vorbereiten kann oder allgemein auf die Geburt? Es gibt ja heutzutage gefühlt sehr viel Literatur, es gibt sehr viel interessante Videos oder Social-Media-Sachen auch mittlerweile und von meinem Eindruck her wird sich halt sehr viel damit beschäftigt. Gerade wenn die Mütter zum ersten Mal schwanger sind, ist das ein riesengroßes Abenteuer. Es wird sich sehr damit auseinandergesetzt und sehr groß gefreut und so, dass da ja auf jeden Fall schon häufig Informationen bestehen. Manchmal ist mein Eindruck auch Informationen im Überfluss. Manchmal ist ja auch ein bisschen nicht je mehr, desto besser. Hast du da bestimmte Tipps oder was man da so machen könnte?
Also ich glaube, was wirklich ganz häufig untergeht, ist vor allem bei den Erstgebären das Thema Stillen. Mhm. Ganz viele Frauen sind nach dem ersten Kind überrascht, wie kompliziert Stillen doch sein kann. Und ich habe mit einer Stillberaterin, mit Tabia Laue, schon mehrmals gesprochen. Sie arbeitet ebenfalls online und macht tatsächlich oder hat zumindest gemacht, ich weiß gar nicht, ob es so aktuell noch läuft, sie hat Stillvorbereitungskurse gemacht, weil es oft passiert ist, dass die Frauen ihre super vorbereitet waren, über die Geburt Bescheid wussten, aber über das Stillen nie groß gesprochen worden ist. Mhm. Und dann in der Klinik sind und haben ihr Kind auf dem Bauch und ja, und wie funktioniert das jetzt im Stillen? Und dann haben die Hebammen vielleicht keine Zeit, sind übervoll oder keine Ahnung, haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit, obwohl sie vielleicht ein stillfreundliches Krankenhaus sind. Aber lass mal 5 Geburten gleichzeitig sein, dann haben die nicht alle Zeit dafür. Mhm. Und dann steht man da und denkt sich, okay, und wie funktioniert das jetzt alles? Mit dem zweiten, dritten Kind, das ist oft ein anderes Thema, aber gerade Erstgebärende, das ist, finde ich, ein Thema, wo man sich wirklich mit nochmal beschäftigen darf. Und dann auch das die Gedanken zum Thema Ernährung in der Schwangerschaft. Also es gibt Studien, die sagen, wenn man Zucker in den letzten 6 bis 8 Wochen vor der Geburt weglässt, dann macht das die Geburt deutlich weniger schmerzhaft und leichter.
Okay.
Ja, die Geburtsdauer ist kürzer. Das sind Informationen, die sind oft noch nicht angekommen. Ja, wie du sagst, es gibt gerade einen sehr großen Überfluss an Geburtsvorbereitungsbücher und was nicht alles gibt. Auch da fehlt mir oft ein bisschen die emotionale Seite. Was passiert denn, wenn sich eine Mutter darauf vorbereitet, das soll eine wundervolle Hausgeburt sein und ich bin ganz stolz auf sie, dass sie das machen möchte, hier in Deutschland. In Niederlande ist das ja gang und gäbe. Da ist das ja üblich. Und es dann aber dann aus irgendwelchen Gründen doch im Krankenhaus landet. Und wie kann so eine Frau vielleicht in diesem Übergang aufgefangen sein, um dass es nicht in ein Geburtstrauma landet? Und genau dieses Wissen, das fehlt mir noch. Dass man sich mit solchen Themen beschäftigt. Ja, weil wenn eine Frau von zu Hause aus los muss in ein Krankenhaus, dann kann sie sich trotzdem innerlich mit ihrem Kind in Kontakt gehen und sagen, hey, scheiße. Ja, weißt du was, ich bin voll traurig, ich bin voll genervt und davon und ich wollte das so nicht für dich. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung. Aber scheiße, wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen, gemeinsam. Und wenn die Frau in Kontakt kommen kann mit ihrem Kind auf diese Art und Weise, dann kann das für beide ganz anders ausgehen am Schluss. Hm. Weil die Frau sich dessen bewusst ist und das Kind kriegt eine Information, hey, scheiße, die Mama ist genervt, aber nicht wegen mir, sondern wegen was auch immer, was gerade passiert.
Ja? Mit einer Enttäuschung kriege ich das manchmal auch mit, wenn sich Frauen fest vorgenommen haben, ohne Zusätze, ohne Einleitung, ohne Kaiserschnitt, ich mache das so. Und dann kam es halt anders und dann gibt es halt natürlich Gott sei Dank auch Möglichkeiten, das Ganze über die Bühne zu bringen. Aber ich habe das immer wieder dann auch wirklich so eine Enttäuschung empfunden.
Ja, ganz das, genau. Also eine Enttäuschung ist häufig da.
Ja, ja, das muss dann ja auch nicht sein. Es wäre dann schlau, sich da vorher auch noch mit zu beschäftigen. Wie läuft es, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle?
Ja. Ja, also wieder, wie wir vorher im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen haben, in Niederlande ist es gang und gäbe.
Ja.
Da ist es ja tatsächlich so, dass man immer zuerst eine Hausgeburt versucht, bevor man überhaupt erst ins Krankenhaus kommt. Und
total.
Da ist die Komplikationsrate ja eine deutlich geringere.
Deutlich geringer. Das ist verrückt. Das ist quasi, muss man sagen, evidence-based, die Kinder
absolut
zu Hause
und
zur Geburt zu
geben. Wenn du dir das vorstellst, das klingt jetzt ein bisschen, weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber im Prinzip ist eine Hausgeburt ist wie eine Art Stuhlgang.
Mhm.
Ja bitte, und wo machen wir das dann am besten?
In unseren eigenen vier Wänden, privat.
So ist es.
Ja, okay.
Also wie viele Leute haben bitte Stuhlgangprobleme, wenn sie im Urlaub sind oder
ja,
auf Seminaren
ja.
oder
okay.
keine Ahnung.
Ja.
So. Also warum bitte sollen wir in ein Krankenhaus gehen, damit wir eine bessere Geburt haben?
Mhm. Ja.
Wo wir uns, und das ist ja ein Grund, wir gehen als Frauen in die Klinik und dann, was passiert? Die Geburtswehen, zack, sind vorbei.
Mhm. Ja.
Ja. Du wirst beobachtet und plötzlich vorbei. Ganz, ganz, ganz häufig kommt das vor. Und deswegen plädiere ich sehr für eine Hausgeburt. Es gibt zum Glück, ich bin hier tatsächlich in einem Bereich, wo es gerade immer mehr Hausgeburtshebammen gibt. Bin ich ganz, ganz glücklich drüber. Und ich hoffe, dass es das auch immer wieder mehr kommt.
Ja. Ich muss zugeben, dass ich das am Anfang gar nicht glauben konnte, als mir das erzählt wurde, dass es in den Niederlanden so ganz anders ist. Aber ich war jetzt wirklich kürzlich nochmal da gewesen und habe mir das genau erklären und schildern lassen und nochmal geguckt und so. Es ist wirklich so, auch von allen, von den Hebammen, auch von den Krankenkassen ist das auch gesagt, gefordert, macht die Geburt erstmal zu Hause. Ihr dürft gerne ins Krankenhaus gehen, wenn ihr wollt, aber das muss extra bezahlt werden. Und die Komplikationsrate, die Kaiserschnittrate, ich habe ein bisschen ältere Zahlen gefunden, aber es ist bei 16%, also teilweise halb so viel wie bei uns. Andere Geburtskomplikationen auch deutlich weniger. Und natürlich ist es halt auch mal eine Sache der Mentalität von der Gesellschaft. Aber gefühlt ist es halt eben auch so, die Kinder werden auch anders groß. Also es ist auch ein anderes Selbstbewusstsein, so von meinem Eindruck her. Und ist schon echt verrückt, wie das so mitten in Mitteleuropa von einem Land zum anderen völlig unterschiedlich sein kann. Und bei uns ist es total pathologisiert. Wir hatten das vorhin besprochen, es wird sofort eingeleitet und dann wird hiermit probiert, damit probiert. Und wenn man sagt, ich möchte eine Hausgeburt machen, dann wird man angeschaut, als sei man eine Öko-Reichsbürgerin oder so. So ist manchmal mein Eindruck. Und völlig
anders. Du musst dir vorstellen, in Niederlande stellt sich ja sogar der Notarzt oder der Krankenwagen vor die Tür.
Mhm.
Ja. Also du kannst im Prinzip, wenn du weißt, du machst jetzt in Niederlande deine Hausgeburt, dann kannst du einen Krankenwagen anrufen, dass er sich einfach nur zur Sicherheit vor die Tür stellt.
Okay. Falls er gerade nichts anderes zu tun hat, aber dann, ja.
Ja, genau. Aber wenn es nicht gebraucht wird, fahren die ab. Und wenn sie gebraucht werden, doch Krankenhaus, dann sind sie da.
Ja.
Ja.
Hm.
Also das müssen wir uns mal überlegen. Wie cool ist das denn?
Ja, genau. Und also es ist völlig evident, dass es halt die bessere Lösung ist im Allgemeinen.
Ja.
Und es werden auch viel weniger Untersuchungen vorher gemacht. Wenn ich richtig informiert bin, auch nur 2 oder vielleicht 3 Ultraschalluntersuchungen während der Schwangerschaft.
Ja.
Ja, es wird langsam auch weniger wieder bei uns, auch aufgrund von Studienlage, wenn ich nicht falsch liege. Aber wie viele Ultraschalle werden bei uns in einer Schwangerschaft gemacht, gerade bei der ersten? Also das sind ja also zwei Handvoll mit Sicherheit.
Ja, absolut.
Ja.
Und die ganzen CTGs, also CTGs sind für Kinder einfach Stress.
Ja. Genau, CTG, für die nicht informiert sind, Messung der Herzfrequenz des Kindes über den Bauch der Mutter, ne? Und dann wird die Herzfrequenz wird aufgezeichnet und das macht fürchterliche Geräusche, selbst für Außenstehende, nicht nur für das Kind im Mutterleib.
Ja.
Ja. Und ist das nach wie vor so quasi Pflicht, dass das während der Geburt zu laufen hat? Ich habe nämlich häufig den Eindruck, dass das.
Ich weiß nicht, ob das wirklich Pflicht ist.
Ich habe es nicht anders erlebt, also auch ganz häufig geschildert bekommen, dass das Standard ist.
Ich hatte es bei beiden meiner Geburten nicht.
Okay.
Ich hatte bei beiden meiner Schwangerschaften sogar nicht mal ein einziges CTG.
Okay.
Ich hatte eine Hebamme, die sich das immer sehr, sehr lange mit ihrem speziellen Rohr angehört hat.
Okay.
Ob das Pflicht ist, weiß ich tatsächlich gerade. Dann wird
es offensichtlich keine Pflicht sein, aber mein Eindruck ist, dass es verbreitet war und auch immer noch sehr verbreitet ist, das unter der Geburt, wenn es eine Krankenhausgeburt ist, laufen zu lassen.
Also zumindest ist es so, dass die Schwangeren immer sehr verdutzt sind, wenn ich zu ihnen sage, ja, warum machen sie denn überhaupt ein CTG? Oder warum müssen sie denn wirklich alle 2 Wochen zu einem CTG? Das müssen sie doch gar nicht. Ja, weil der Arzt das sagt. Ja. Und wenn ich sie dann ein bisschen aufkläre, dann wird oft gesprochen, ah ja, okay, ja, vielleicht muss ich ja dann gar nicht mehr so oft dahin. Also ich glaube, wir könnten Stunden über das Thema noch weitersprechen.
Genau. Alles klar, okay. Osteopathisch vielleicht noch einmal.
Ja.
Kannst du vielleicht irgendwie so ein bisschen kurz deine Herangehensweise schildern, was so beliebt ist bei dir oder womit du gute Erfahrungen gemacht hast? Ich weiß nicht, ob manche Osteopathen mögen es ja nicht, wenn man von Techniken spricht oder wenn man von Herangehensweisen spricht oder so. Kannst du irgendwie so ganz grob sagen, wie man oder was für Erfahrungen du persönlich gemacht hast mit welchen Handgriffen oder mit welchen Herangehensweisen oder was sich da so bewährt hat?
Ja, ich versuche es zumindest. Was ich betonen möchte, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass ich währenddessen die Mutter mir die Geschichte erzählt, wie eine Geburt verlaufen ist, versuche ich schon zumindest am Patient zu sein, am Baby zu sein. Damit ich einfach schon so ein bisschen reinhören kann, kommt eine Reaktion da oder kommt da nichts? Und was mir auch ein großes Anliegen ist, ich fange niemals am Kopf an. Niemals. Weil der Kopf ist für ein Kind einfach immer Geburtserinnerung, Thema, bla. Ich fange immer, und zwar wirklich immer, egal ob sonst wie oder sonst wie, bei den Füßen.
Ja, das predige ich auch immer. Mache ich so und predige ich auch so, ja.
Genau. Finde ich gut. Und ich kann schwierig unbedingt von Techniken sprechen, weil es einfach doch sehr, sehr individuell ist. Ich denke, klar, die ganzen SSB-Dysfunktionen, die ganzen Kompressionen im OA, das sind Dinge, die kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Das sind einfach häufige Themen durch die ganzen Verschiebungen von den Platten. Da muss ich auch nochmal dazu sagen, da bin ich immer sehr genau und sehr nachfragend oder nachschauend gewesen mit den Suturen, weil ich doch auch festgestellt habe, es gibt gelegentlich eben auch mal Koronarsynostosen, die Ärzte übersehen. Das schaue ich mir inzwischen einfach genauer an, auch bei den Plagiozephalien. Was mir häufig vergessen wird, ist tatsächlich der Thorax. Es wird oft, ich habe neulich leider hier eine Mutter sitzen, die zu mir gesagt hat, Frau Hähnle, ich weiß, Sie wollen es nicht hören, aber ich war bei einer Kollegin von Ihnen in einer anderen Stadt, wo ich schneller einen Termin bekommen habe. Und danach hatte mein Kind aber eine Lieblingsseite. Ich hoffe, Sie können es retten. Also sie war wirklich total deprimiert. Ich möchte nicht wissen, was passiert ist, warum und wieso. Ob es wirklich durch die Behandlung kam oder auch nicht, sei mal dahingestellt. Bei den Plagiozephalien ist tatsächlich eben auch wichtig und auch bei diesen Lieblingsseitengeschichten zu gucken, wie spreche ich das Baby an, wie lagere ich? Auch dies den Müttern mitzugeben, dass sie wirklich lagern. Ja, das ist einfach ein Riesenthema. Viele, viele sind immer noch der Meinung, dass einfach Bauchlage so schlimm ist.
Nein. Auch so ein Thema, ja.
Ja. Bauchlage lieben die Kinder oft.
Ja.
Also vor allem auch zum Schlafen. Lass die Kinder, auch wenn meinetwegen dann halt nur tagsüber, aber lass sie doch auf dem Bauch schlafen. Ja, dann ist der Kopf oft gar nicht mehr so ein großes Thema. Ich arbeite sehr viel biodynamisch und tatsächlich eben auch sehr, sehr, sehr fein im Gewebe, im Gespräch. Was ist passiert mit emotionalen Themen? Von daher möchte ich da ungern in Techniken sprechen. Es ist oft ein sehr, sehr interessanter Dialog mit dem Gewebe, den ich führe und wo ich dann Dinge auflöse. Mhm.
Zum Thema
und
Gespräch.
Mir persönlich ist ein ganz großes Anliegen, nicht nur das Baby beim ersten Mal zu behandeln, sondern auch die Mutter und oft auch zusammen.
Mhm. Okay, also auch wirklich die Hände an der Mutter zu haben.
Ja, weil die Mütter vergessen sich regelmäßig nach der Geburt.
Ja, ein bisschen typisches Mutterding, was schon sehr früh anfängt, ist dann immer mein Eindruck, sich selbst in den Hintergrund zu stellen. Ja. Wo du das Thema Dialog und Gespräch angesprochen hast, würde mich auch nochmal interessieren, ob du vielleicht auch die Angewohnheit hast, manchmal das Kind auch so wörtlich zu fragen. Ja, was ist denn los bei dir, meine Kleine, mein Kleiner? Mache ich nämlich manchmal auch ganz gerne. Hat mir manchmal schon geholfen, manchmal auch überhaupt nicht. Aber das ist ja auch so ein osteopathischer Trick.
Ich versuche, genauere Fragen zu kriegen. Also Fragen, wo ich eine Antwort mit im Prinzip Ja oder Nein kriege. Mhm. Damit ich eine Reaktion im Gewebe erhalten kann. Wenn ich das so offen frage, kommt für mich keine Info zurück. Oder, ja, okay, ich muss korrigieren. Manchmal habe ich die Hände schon am Körper und frage, wo das Thema hängt. Aber tatsächlich gehe ich oft mehr in meinen anatomischen Kenntnissen durch und sage, okay, wie sieht's aus hier, wie sieht's aus da? Mhm. Ja. Mhm.
Okay, ich glaube, es ist schon ganz schön rübergekommen, wie man sich so deine osteopathische Arbeit vorstellen kann. Ja, für mich.
Sehr individuell.
Ja, jedes sehr individuell.
Mal. Ich denke es wirklich jedes Mal. Und oft ist es tatsächlich auch ein Gespräch mit der Mutter oder mit dem Vater, was einfach total wichtig ist, dass sie sich gesehen, wahrgenommen und ihre Geschichte auch erzählen dürfen. Und auch nur kleine Tipps, die wahnsinnig wertvoll sind.
Mhm. Ja. Ich persönlich finde es auch mal sich daran zurückerinnern, wenn man selber Vater oder Mutter ist. Wie hat man sich da gefühlt? Gerade beim ersten Kind ist es ja alles sehr neu, sehr aufregend. Ja. Und welche Ängste sind da? Welche Sorgen hat man? Was hat man für Erfahrung hinter sich? Oder läuft man gerade auf der letzten Rille? Und dass ich mir das immer wieder bewusst mache, okay, wie fühlen sich da jetzt gerade Eltern, die zu mir mit dem Kind kommen? Also beim ersten Kind ist meine Beobachtung, dass schon recht häufig, also mehr als die Hälfte, auch die Väter mitkommen. Zumindest beim ersten Kind, bei der ersten Behandlung. Später wird es deutlich weniger, aber gerade da. Und das finde ich auch mal, erinnere ich mich gerne daran zurück, wie fühlt man sich da und was hoffentlich sagt der Typ bald, dass alles in Ordnung ist, so ungefähr. Ja? Deswegen bin ich da in meiner Kommunikation auch immer sehr, sehr vorsichtig und also halt sachlich, aber recht vorsichtig und sag auch immer gerne, ja, alles in Butter, hier und da sitzt irgendwas, habe ich eine osteopathische Blockade oder Dysfunktion, wie auch immer ich das ausdrücke, gefunden, aber sonst gesundes Kind und das finde ich immer nochmal wieder wichtig, sich selber daran zurückzuerinnern, wie man sich da fühlt.
Ja, absolut. Du hast noch einen Punkt angesprochen, der mir vielleicht auch noch kurz wichtig ist. Es gibt leider ja auch in den Schwangerschaften oft Ängste und Probleme, die aufgekommen sind durch Untersuchungen, durch gewisse Erkrankungen, die da waren. Und die Eltern dann aufzufangen, schon in der Schwangerschaft oder auch im Hinblick auf die Geburt, wie das alles werden könnte. Und da, genau da finde ich das Gespräch unglaublich wichtig. Mhm. Ja. Wenn zum Beispiel ein Herzfehler schon während der Schwangerschaft festgestellt werden konnte und wie das dann alles funktionieren kann, das ist einfach auch ein ganz großer Punkt, wo man die Eltern wirklich gut auffangen darf und im Dialog sein kann mit den Eltern und schauen kann, was brauchen sie, was hilft ihnen, ja. Brauchen sie Menschen, die Ähnliches erlebt haben oder brauchen sie Menschen, wo sie wissen, da können sie hingehen, Fachärzte oder, ja.
Okay.
Zu mir werden halt immer wieder auch, deswegen fand ich die Frage so vorher auch so schwer mit, wie gehe ich vor, weil zu mir werden teilweise auch wirklich spezielle Fälle geschickt mit Herzerkrankungen oder auch mit verschiedenen Paresen und Kraniosynostosen. Und da sind oft eben auch so gewisse Fragen, an wen wende ich mich, wo gehe ich hin? Wer hat Ähnliches schon erlebt? Was mache ich bei der OP? Ich habe jetzt eine Familie, die die hatten eine OP mit ihrem relativ Neugeborenen und darf ihr Kind erstmal 2-3 Tage danach nicht sehen.
Oh ja, ja.
Aufgrund der Infektionsgefahr. Und das sind alles Ängste, die dann anstehen. Ne?
Mhm. Ja, krass. Okay, ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick darüber bekommen, über das Thema Geburtstraumata, medizinischer, pathologischer Natur, emotional, seelischer Natur. Du darfst gerne noch ein paar Sachen loswerden. Zum einen lade ich dich auch ein, dass du einen Track zu unserer Musikantenknochen-Playlist hinzufügst. Und du darfst gerne auch noch ein bisschen Werbung machen, vielleicht für dich, für euer Lumerio-Projekt oder für Sachen, die dir sonst noch einfallen.
Ja, also ein großes Anliegen ist ja meine Plattform mit meiner lieben Kollegin Dominik Garcia-Rios zusammen, auf der wir immer wieder ganz spannende Fortbildungen anbieten. Da sind wir immer selber sehr begeistert für die Kurse, die da laufen. Auch da läuft jetzt, ist ganz, ganz interessant, läuft jetzt gerade Familien-Osteopathie-Kurs, auf den ich mich selber schon wieder freue. Genau. Und tatsächlich plane ich mit jemandem zusammen nächstes Jahr wieder einen Kurs für die Geburtsrückführung. Mhm. Da werdet ihr sicher Informationen auch auf meiner Homepage finden. Mhm. Und ja, würde mich freuen, den einen oder anderen mal zu begrüßen zu dürfen. Und was ich dazu schmeiß zu der tollen Spotify.
Musikantenknochen-Playlist, das sagen wir nicht häufig genug, die Leute genau. Finden es dann nicht.
Ich habe tatsächlich im Vorgespräch zu Klaas gesagt, wie heißt das? Ich finde die Playliste nicht. Also Musikantenknochen. Und da schmeiße ich den Song dazu, Mama, come save my soul. Und ich verwende diesen Kurs oft, ich verwende diesen Song in meinen Kursen, weil es für mich einfach, ja, es geht um die Seele und um die Mutter Erde. Und ja, es ist einfach ein Song, den ich immer wieder gern höre und der, ja, Heilung mit sich bringen kann.
Okay, sehr schön. Ja, dann herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und wir sehen uns früher oder später auf der einen oder anderen Plattform, vielleicht auch irgendwann mal live und in Farbe.
Ganz genau, da würde ich mich auch drüber freuen. Und vielen Dank nochmal für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige, also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem, da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.